Lach- und Sackgeschichten. Zwei Väter, kein Plan. Der Podcast mit Olli und Basti. Yeah.
Ja, hallo zusammen. Willkommen zu Lach- und Sackgeschichten. Mittlerweile Folge 14. Und wir haben mal wieder eine Gastfolge. Und ja, tatsächlich freut es mich sehr, hier einen sehr bekannten Aachener zu Gast zu haben, Sean Bu. Und der Olli ist natürlich auch
da. Ja, ich bin auch da. Hallo.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, vielleicht, aber hat man nicht jeden Tag so jemanden im Podcast. Deswegen vielleicht, genau. Sean, magst du dich einfach mal selber kurz vorstellen für unser Publikum?
Ja, gerne. Erstmal hallo zusammen. Hallo an euch, hallo an die Zuhörer da draußen. Mein Name ist Sean, ich bin Regisseur, Filmemacher würde ich sagen, weil ich in meinem Leben nicht nur Regie gemacht habe, sondern auch sehr viel Kamera und ich schreibe auch Drehbücher, mache Schnitt, habe auch Erfahrung in Visual Effects und sowas. Und zuletzt haben wir eine relativ große, aufwendige, erfolgreiche Serie gedreht, die nennt sich Der Mann im Mond. Könnt ihr auf YouTube und Amazon Prime gucken. Mhm. Und vielleicht so zum ersten Mal könnte man vielleicht von mir gehört haben durch einen Star Wars Fanfilm, den ich noch im Studium in Aachen gedreht habe. Darth Maul Apprentice. Das war meine Bachelorarbeit und das war dann auch ein überraschend großer, viraler Hit auf YouTube, okay, der mittlerweile 34 Millionen Klicks hat. Das ist wirklich Wahnsinn.
Boah, krass, ja.
Das war so ein bisschen ganz grob
cool
über mich.
Ja, und der Mann im Mond war ja so dein bisher größtes Projekt, kann man schon fast sagen, oder? Wie kamt ihr überhaupt auf die Idee und was war so dabei so die größte Herausforderung?
Ja, der Mann im Mond war auf jeden Fall das größte Projekt, weil es auch einfach das längste Projekt war. Das war jetzt quasi eine Serie, die seit 2023 fing es an mit der Mann im Mond Akt 1. Es waren insgesamt 6 Mann im Mond Filme, ja. Episoden von 23 bis 25, also 2025. Da haben wir unsere letzte Episode rausgebracht, die dann sogar Spielfilmlänge hat, mit 1,5 Stunden. Mhm. Aber das Ganze geht ja noch ein bisschen weiter zurück. Das ist ja eigentlich auch nur eine Art, was heißt nur, es ist ein Renaming einer Serie, die angefangen hat mit Songs aus der Bohne, also der letzte Song aus der Bohne.
Kenn ich auch, ja.
Das war so 2022 der Start, auch der Startschuss für mich und Drew in der Form der Zusammenarbeit, dass wir jetzt auf YouTube zusammengearbeitet haben. Okay. Und ja, wie man schon hört, seit 2022 bis jetzt, letzten 3,5 Jahre quasi, also eigentlich das Ende 2021, wenn man ja mit dem Scriptwriting und so anfängt und so, waren wir jetzt 3,5 Jahre lang in diesem großen Serienprojekt, diesem großen Filmuniversum. Und deswegen war es auf jeden Fall das größte Projekt, einfach von der Zeit, aber auch vom Aufwand, der Dreharbeiten, der Effekte, der Locations und sowas. Und ja, wie kamen wir auf die Idee? Also die Idee ist eigentlich ursprünglich von meinem Bruder. Mein Bruder hat ja diesen YouTube-Kanal gehabt, Julian Bam, auf YouTube. Und der hat da damals ja von, ich weiß gar nicht genau wann, 2012 bis 2019.
Lange her,
schätzungsweise so. Also bis 2019 hat er diesen Kanal mit hunderten von Videos gefüllt. Und er hat zeitweise wöchentlich ein Video rausgehauen mit seinem Team damals, wo ich ja selber gar nicht involviert war.
Ah, okay.
Das war ja auch nochmal eine Sache, die vielleicht auch nicht jeder weiß. Da haben Drew und ich uns da ganz unterschiedlich eigentlich entwickelt, aber es ist vielleicht auch später noch mehr dazu.
Ja, gerne.
Und die Idee ist eigentlich eine Art, ursprünglich war es ein Abschlussgeschenk für die Fans. 3 Videos wollte Julian seiner Community noch machen, weil er ja relativ relativ überraschend für die Community, den Kanal 2019 beendet hat.
Okay. Und dann kam Boolean Jam, oder?
Boolean Jam gab es schon ein bisschen früher.
Den gab es schon früher, okay.
Genau,
okay.
Das war dann auch nochmal so ein, das ist glaube ich so diese YouTube-Dynamik, dass man so Nebenkanäle entwickelt, wo eine andere Art von Content läuft. Ja. Und Julian ja auch, muss ja auch sagen, auf Julian Bam, seinem Hauptkanal ja sehr viele, sehr aufwendige, auch damals schon aufwendig produzierte Videos gemacht hat. Hohe Qualität, die ungewöhnlich war für YouTube und auch manchmal ja wirklich Stories erzählt hat. Musikvideos und solche Sachen. Während dann Boolean Jam und später Juckt mich nicht dann ja eher so, ja, sagt man das, mehr so Showformate waren. So, ne? so Challenges oder die bauen einen Pool und solche Dinge. Ne?
Stimmt, gibt eine neue Poolstaffel.
Genau, solche Sachen. Auch schon sehr lange jetzt. Ja. Genau. Und naja, die Idee ist eigentlich aus diesen alten Videos geboren, dass Julian gesagt hat, es gibt so ein paar Stories, unter anderem eben schon das damalige Songs aus der Bohne mit 3 Episoden oder Märchen in Asozial mit 3-4 Episoden oder Ehrenmänner of the Galaxy, was so eine Art Star Trek-Parodie war, was auch wieder ganz unabhängig von mir entstanden ist. Aber es waren auch so Geschichten, die nie ein Ende gefunden haben. Okay. Die aufgebaut wurden und Fortsetzungen hatten und Cliffhanger und spannende Mysterien und Fragen, aber es gab nie ein Ende, deswegen wollte Julian gerne ein Ende finden. Und eben auch mit Figuren, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht auch, er hat so eine Reihe von Musikvideos gemacht zu Santa Claus quasi, also Santa der Boss hat er ihn genannt, Osterhase, die Zahnfee, Sandmann, das waren alles so diese Figuren, die aber dann Rapper waren. Und die dissen sich gegenseitig in den Songs. Und erstmal auch so als dieses Konzept gestartet.
War da auch ein bekannter Musiker dabei, ne?
Genau, in einem Video war auch Mark Forster dabei.
Genau.
Genau, das war dann aber eins schon der neueren Videos, wo ich dann dabei war. Genau, aber damals war das auch schon gestartet, so 2000, ich weiß nicht, 17, 18, 19 in der Zeit. Und Julian wollte damals auch schon als letztes Video, ein Musikvideo war das damals nur gedacht, über meinen Mond machen. Über den meinen Mond, der quasi der Thanos, der Bad Guy von Santa, Osterhase, Zahnfee und so war. Er wurde schon hier und da ein paar Songs angeteased. Und deswegen war das alles so ganz viele offene Stränge und jetzt mit 3 Filmen zu Ende bringen. Und so ist die Idee geboren und deswegen hat Drew mich dann auch damals gefragt, ursprünglich sogar noch, bevor Netflix losging, hey, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Weil ich will das Ganze aufwendiger machen, storylastiger, filmischer. Cool. Aber dann kam Netflix erstmal, dann haben wir das Ganze verschoben. Und nach Netflix, Ende 2021, haben wir gesagt, jetzt geht's los. Jetzt machen wir diese 3 letzten Videos und haben dann sehr schnell gemerkt, 3 Videos sind ein bisschen kurz für die Story, die wir erzählen wollen. Lass doch aus jedem einzelnen Video jeweils 3 Videos machen. Dann waren es 9 Videos.
Okay.
Erstmal von der Idee, vom Konzept. Und im Endeffekt sind es dann sogar 16 Videos geworden.
Boah, krass. Ja, klar. Ich habe viele Making-ofs gesehen. Das ist ja, also was ein Aufwand da betrieben wurde, Wahnsinn.
Ja klar, und ich meine auch
so viele Komparsen auch.
Ja, diese Fäden in der Hand, quasi im Prinzip die Fäden alle zusammenzuführen für dich, ne? Ich meine, es ist ja tatsächlich so diese ganzen Handlungsstränge irgendwie, die dann sinnvoll zusammenzuführen.
Ja, das war auf jeden Fall wirklich, also das war wirklich die größte Herausforderung. Man denkt, natürlich waren die Dreharbeiten teilweise sehr, sehr aufwendig.
Ja.
Viele Statisten, sehr viele Locations, sehr viele Outdoor-Drehs.
Ja.
Weil wir, also das ist, glaube ich, mal so schaffen, weil die größte Challenge, auf die ich hinaus wollte, ist das Drehbuch. Aber, oder die Herausforderung, die am größten war im Endeffekt, war das Drehbuch. Aber natürlich sind die Dreharbeiten sehr aufwendig gewesen, weil wir auch was machen wollten, was wirklich nach Kino aussieht sich auch anfühlt und so erzählt wird. Auch mehr wie Hollywood-Filme funktionieren, wie Abenteuerfilme funktionieren, weil in Deutschland gibt es halt leider gar keinen Markt für sogenanntes Genre-Kino. Also Filme, die aus dem Genre Horror, Science-Fiction, Fantasy, Action gemacht sind. Genau, sehr wenig. Ne? Es gibt ab und zu mal so Versuche und selten sind die erfolgreich. Meistens floppen die und es wird fast nichts investiert in sowas. Und was mein Bruder und ich halt einfach auch gern gucken und machen, sind eben große Abenteuer-Geschichten und Filme und mit interessanten Konzepten wie Science-Fiction und so. Und das haben wir dann natürlich auch hier machen wollen, im großen Stil. Aber wenn man die Serie guckt, der erste Teil, wo ich jetzt dabei war, der letzte Song ist der Bohne, Akt 1 von 2022, da ist es, der ist noch recht bodenständig, könnte man sagen. Eine lockere Buddy-Komödie mit so einem Hauch, How to Sell Drugs Online Fast vielleicht. Drew und John wollen mit magischen Bohnen ein Business aufbauen und sowas. Und auch noch sehr YouTubig in der Hinsicht, dass es noch sehr fast-paced ist, mit sehr vielen Referenzen zu YouTube-Elementen und Cameos. Wo wir beim ersten Teil sogar auch Kaya Jana dabei hatten, was auch mal so eine Größe war, die man auch außerhalb von YouTube natürlich kennt. Das war auch ein tolles Ding. Aber mit der Zeit entwickelt sich jede Episode immer mehr in Richtung Fantasy, immer mehr in Richtung Science-Fiction. Das wird immer größer und ambitionierter. Und ein Aspekt, warum viele deutsche Filme auch oft sehr gleich, oder deutsche Filme und Serien oft sehr gleich aussehen, und eher langweilig aussehen, ist, dass auch die Locations oft immer dieselben sind. Immer irgendwelche Interior-Locations, Wohnungen oder Polizeistationen. Viel wird im Studio einfach gedreht. Auch wegen der Sicherheit, Einfachheit, Kontrollierbarkeit, des Komforts. Aber was halt viel aufwendiger ist, aber viel schöner aussieht am Ende meistens, sind Outdoor-Drehs. Wirklich in der Natur zu drehen, in großen Locations. Wo man natürlich Probleme hat, logistisch, Wetter, wo die Toiletten sowas, ne?
Ja. Ich glaube, so ein bisschen so eine Ausnahme ist da, glaube ich, so ein bisschen Dark gewesen, diese Serie, ne? tatsächlich.
Genau, Dark fand ich auch eine große Überraschung damals, noch sehr, sehr inspirierend.
Ja.
Ich habe ganz oft bei Dark gedacht, ah, man, die denken genauso, wie ich auch denken würde.
Das ist nicht so eine deutsche
Netflix-Serie. Ja, genau, Netflix, das ist, glaube ich, sogar die erfolgreichste deutsche Netflix oder eine.
Doch, Horror, horrormäßig.
Oder? Ja, Mystery, Horror.
Mystery. Sci-Fi, geht um Zeitreisen.
Ja, genau.
Okay. Ein
spannendes Thema für mich.
Ja, also, total.
Dann habe ich eine andere im Kopf, dann war es irgendwie Darkness, kann das sein? Gibt ja auch eine Darkness.
Ja, aber Dark war tatsächlich so, die war, glaube ich, 2023 so rausgekommen, glaube ich.
Oder kann
so.
Sein, oder nee, müsste noch früher sein, die erste Staffel. Ich glaube, vielleicht sogar 2019 oder sowas, 20.
Boah, die Zeit vergeht so schnell.
Ja.
Also, es ist manchmal so dieses Gefühlte versus das, was wirklich so ist.
Mhm.
Ja, aber vielleicht, wir kommen mal zur nächsten Frage. Mhm. Ne? Und ja, so, du hast schon ein bisschen angeteasert hier dein großes Projekt Darth Maul.
Ja.
Apprentice. Und ja, das hat ja auch große Aufmerksamkeit bekommen und war auch tatsächlich deine Bachelorarbeit,
hast
du gesagt. Und ja, auch der Einstieg in deine Karriere. Und hat dich das Projekt auch in deiner Idee bestärkt, die Science-Fiction-Thematik auch in die Folgeprojekte einzubauen?
Ich glaube, nicht unbedingt bestärkt, weil ich einfach generell schon immer ein Science-Fiction-Fan war. Und der Star Wars-Film war damals auch so für mich eine quasi der perfekte Film, um meine Skills zu schärfen, wenn man so sagen kann, oder einfach die Erfahrung zu sammeln mit einem Science-Fiction-Stoff dieser Art. Und auch gerade diesem amerikanischen Hollywood-Filmmaking, weil eben es ist Action drin, es ist, man muss irgendwie verkaufen, dass es ein anderer Planet ist, man hat Laserschwerter, man hat Drohnen und Raumschiffe und Kostüme und all diese Dinge, mit denen oft, viele Studentenfilme, die häufig einfach Dramen sind, die jetzt quasi in einem Wohnzimmer spielen oder so, die dann andere Herausforderungen haben, natürlich auch im Schreiben und Acting und so, im Licht vielleicht noch, aber bei so einem Science-Fiction-Film einfach noch viel mehr Aspekte dazukommen, auch mit Effekten zu arbeiten, mit visuellen Effekten, mit Dingen, die halt jetzt am Set nicht vorhanden sind und wie man dann damit auch umgeht und die inszeniert und sich das vorstellt und später bearbeitet. Und ja, das, und weil ich eben Star Wars-Fan war und Science-Fiction-Fan, war das halt einfach so ein logischer Step. Ich hatte damals halt auch gedacht, als Bachelor vielleicht, bevor ich die Star Wars-Idee hatte, dachte ich auch, einen Science-Fiction-Film zu drehen.
Mhm.
Ich hatte noch keine Idee, aber einfach nur so ganz grob dachte ich, als Bachelor will ich irgendwie einen coolen Science-Fiction-Film drehen. Das heißt, das war schon immer da. Und jetzt bei den Songs der Bohne-Dingen fing es noch gar nicht so Science-Fiction-lastig an.
Mhm.
Aber mit meinem Mond kam dann so ein richtiges Science-Fiction-Brett rein, weil, also für die das gesehen haben oder auch nicht gesehen haben, es gibt halt in der meinem Mond Akt 1 beginnt die Story mehr oder weniger damit, dass ein Raumschiff aus der Zukunft in unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart quasi abstürzt und dann die Karten ganz neu mischt, könnte man sagen, für unsere Hauptfiguren.
Ja.
Und allein dadurch haben wir dann schon ein großes Science-Fiction-Setting mit Kulissen, Kostümen und Raumschiff-Szenen.
Ja, krass. Ja, witzigerweise vielleicht mal ganz kurz Exkurs Star Wars. Wir haben eben gesagt, so Star Wars ist beides gar nicht so unser Thema. Deswegen ist irgendwie auch spannend. Also ich meine, eigentlich sind wir voll dieser Generation Star Wars, aber irgendwie, man hat ja so Filme, die
an einem vorbeigegangen sind. Genau, man hat auch so Genres, wo man einfach nicht so, von Anfang an nicht so drin war.
Nee, und tatsächlich so Star Wars, ich habe Spaceballs tatsächlich geguckt.
Ja,
das fand ich richtig gut.
Großartig.
Ich kenne die Wüste.
Ja, Klassiker.
Ja.
Den habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann gesehen. Ich habe sogar, glaube ich, mal einen Star Wars gesehen. Den ersten aus Neugier.
Oh, ja,
oder mal einen zwischendurch.
Ja, ich muss sagen, also so Science-Fiction-mäßig, was mich richtig umgehauen hat zuletzt, war Dune.
Ah ja.
Dune fand ich auch richtig geil. Also das, so tatsächlich habe ich auch wirklich, ich habe selten Filme, wo ich wirklich dann, diese gerade bei so langen Filmen, 3 Stunden durchhalte, aber Dune hat mich echt gepackt, weil es so total atmosphärisch und da bin ich voll in diese Welt eingetaucht.
Ja, es war eine sehr, sehr realistisch sich anfühlende Welt.
Ja, genau, so ein bisschen dystopisch, das finde ich auch immer eigentlich ganz geil, weil es ist so, ja, und wie gesagt, so Storytelling-mäßig so voll in diese reingesogen.
Ja, ne? Ja, spannend. Habt ihr Arrival gesehen, auch von demselben Regisseur wie Dune?
Nee.
Oh, den kann ich euch empfehlen, Arrival, richtig gut.
Ah, okay.
Da ganz grob die Prämisse tauchen, also ist in der Gegenwart, im Jetzt, und es tauchen plötzlich so komische Schiffe auf, Raumschiffe, die so geformt sind wie so Muscheln und so länglich nach oben stehend, und niemand weiß, was damit auf sich hat. Und die versuchen dann halt da reinzugehen und zu kommunizieren, und das ist echt ein super spannender Science-Fiction-Film, super geil erzählt und auch sehr emotional und echt ein paar coole Ideen drin.
Ja, geil.
Arrival.
Ich war mehr so im Horrorspektrum drin, ne?
Ah.
Sehr tiefer, so französischer Horror und bisschen unbekanntere Sachen.
Ach cool.
Ja, ja.
Das ist spannend auch.
Ja, ja. Ja, was war denn eine witzige oder skurrile Szene, die dir gerade einfällt, die du mal so am Set erlebt hast? Irgendwas Außergewöhnliches? Unfälle, die jetzt vielleicht zu schlimm waren oder...
Boah, das ist echt eine schwierige Frage, weil es ist so unendlich viel passiert an diesen verschiedensten Sets, die wir hatten. Ich meine, klar, wir hatten Unfälle hatten wir jetzt nie zum Glück. Ja, natürlich sowas wie Stromausfälle hatten wir natürlich mittendrin. Dann, wenn es plötzlich anfängt zu regnen, das ist aber auch nicht skurril, sondern einfach nur ärgerlich.
Ja, genau. Ja.
also gerade, weil wir so viel Outdoor gedreht haben, manchmal hatten wir wirklich, das war letztes Jahr noch, so Szenarien, wo wirklich dann ein paar Stunden ist komplett Sonne, Sommer, toll und dann halb schon später ist einfach Weltuntergang.
Ich glaube, das war in den Making-ofs. Das kann sein.
Ich glaube, so skurril fällt mir jetzt nicht so direkt was Verrücktes ein, aber ich glaube, was einfach generell so ein bisschen out of this world war, war, dass wir halt auch dieses Raumschiff, hatte ich eben schon angesprochen, wir hatten dieses Raumschiff, diese Star Trek-Parodie, die mein Bruder früher gemacht hat, die haben wir jetzt ja auch vorher weitergeführt mit dieser Raumschiff-Crew. Wir haben das ganze Ding halt, dieses ganze Raumschiff-Set halt gebaut. Wir haben da in, hier in Aachen im Kranz-Center, da ist so eine
Lagerhalle,
genau,
haben wir so gesehen. Genau.
Eine große Lagerhalle und so eine Messebaufirma hat dann da ein Raumschiff-Set für uns gebaut. Wir haben das vorher erst alles auch entwickelt mit der Kamera und so auf dieser riesigen leeren Halle mit so Stripes auf dem Boden und wie abgeklebt. Wie muss das sein? Wie sind die Dimensionen, dass wir die mit der Kamera so und so arbeiten können, diese Shots machen können? Dann haben wir eine riesige Brücke, ich glaube, über 8 Meter breit und 6 Meter tief. Wow. Dann so ein Korridor, der bestimmt, ich weiß gar nicht mehr, vielleicht auch 8 bis 10 Meter lang war.
Das sah schon sehr, sehr krass aus. Also.
Ja, das war so schön, weil man so drin war. Man kann natürlich auch sagen, ja, man kann irgendwie viel mit Greenscreen machen oder man guckt irgendwo, baut sich irgendwelche Locations zusammen, hier in einem Keller, da, wo irgendwelche Rohre sind und sowas. Aber es sollte halt richtig unser eigenes Design sein. So ist ja auch mit der arbeiten können, wie wir wollen. Und das
zum Anfassen,
genau. Und dass ein Schauspieler sich da wirklich was haben, mit dem
an die interagieren. An dem Ort auch fühlen, an dem spielt.
Ja. Genau. Und das waren dann so quasi in der Korridor, so ein T-Kreuz und diese Brücke vorne mit ganz vielen Monitoren, die auch alle animiert waren, mit Animationen drauf und haptische Tasten und Buttons und noch Räume, die an dem Korridor anschließen, 2 Stück. Du konntest quasi komplett durch das Raumschiff gehen, auch mit Decke. Das war komplett geschlossen. Es war nicht so, dass, okay, wir haben die Wände, aber oben sind einfach irgendwelche offenen Decken und Lampen. Nee, es war alles komplett geschlossen. Türen, die man auf- und zuschieben konnte, mit Leuten, die sich dann hinten versteckt haben und so, um dieses Gefühl zu kriegen. Ne? Und das war einfach.
Und früher war das doch irgendwie in einem Zimmer, oder? Die Anfänge, die waren doch im Kinderzimmer oder so.
Ja, genau.
Auch noch über YouTube
gesehen. Ja, ich merke, du bist sehr gut.
Ich bin sehr tief drin. Nice. Ich bin sehr tief drin.
Ja. Ja.
Genau, also ich kann mich nicht an alles erinnern, natürlich, weil es einfach sehr viel die letzten Jahre war überhaupt, oder das letzte Jahrzehnt. Aber man hat so den ganzen Werdegang der ganzen Projekte einfach mitbekommen.
Ja, das ist schön. Verfolgt. Das ist echt schön.
Vielleicht nur ein Ding, so Stichwort skurril. Ich habe ja gesehen, dass Moneyboy dabei war. Ne?
Oh, das war wirklich skurril. Stimmt, good point.
Moin!
Ja, ich meine, ein Aspekt dieser ganzen Videos, die wir hier gemacht haben, zuletzt, war ja auch, dass man sehr viel mit Cameos arbeitet. Dass man natürlich aus der YouTube-Welt, aber auch aus der generellen Influencer-Welt, aber auch Musiker, wie Mark Forster zum Beispiel, oder auch Moneyboy mal reinkriegt. Und das war auch interessant, weil wir hatten diese Szene geschrieben. Storymäßig war die Szene erstmal grundlegend geschrieben mit einem Alien-König Bad Guy. Und dann war halt die Idee von Julian auch, Moneyboy. Lass Moneyboy fragen. Das wäre so ein Hit, das wäre so verrückt auch und so unerwartet. Und dann haben wir die ganze Szene erstmal auf Moneyboy geschrieben. Also alle Dialoge quasi so, wie man Moneyboy vor allem aus so Memes und Videos kennt. Ne? Alles genauso angepasst.
Dieses Orangensaft-Ding.
Ja, zum Beispiel. Aber das war auch nicht so leicht am Ende. Also es war dann doch so eine Sache, die ein bisschen gedauert hat, weil dann hatten wir die Anfrage raus, also ein Bruder halt, und er hat gesagt, also Moneyboy hat gesagt, er hatte Bock, er ist dabei, coole Sache. Und dann, dann waren wir absolut happy und dann andere Szenen vorbereitet und irgendwann kam der Dreh näher und dann hat er abgesagt.
Oh.
Und wir wussten auch gar nicht genau, warum, aber vielleicht wollte er gerade ein bisschen eine kreative Pause einlegen oder sich neu orientieren oder sowas. Und das kann ja alles passieren. Ne? Weil das ist genau diese Dinge. Es gab auch schon andere Situationen, wo andere Darsteller mal abgesagt hatten und wir dann auch vor einem Problem da standen, so einen Tag vor Dreh und dann so, oh, was machen wir jetzt? Bei Moneyboy war es halt aber auch besonders schlimm. Es war nicht einen Tag vor Dreh, zum Glück, es war immer noch ein paar Wochen entfernt. Ja. Aber es war trotzdem so, die Szene war so göttlich beim Lesen und mit der Forschung dieses Moneyboys. Und
wir dachten, wen
kann man jetzt nehmen, wenn er es nicht macht? Ne? Welchen Cameo nehmen?
Also wer kann Moneyboy? Nee, also ich glaube, Moneyboy, wer ihn kennt, also ich habe tatsächlich auch ihn so ein bisschen verfolgt und finde auch einfach seinen Style. Ich finde einfach, er ist ein Charakter.
Ja, total.
Deswegen, ja.
Genau, also zum Glück hat er dann doch irgendwann ein oder zwei Wochen später dann doch nochmal geschrieben und meinte, der ist jetzt doch dabei. Er hat Bock, und er hat sich doch, ich weiß nicht mehr genommen, aber da hatte dann doch wieder Bock. Vielleicht hat er da eine kurze Pause gemacht und war dann wieder am Start. Auf jeden Fall, ja, war am Set und es war auch so lustig, mit ihm zu drehen. Das war so unglaublich lustig.
Ja, cool, ey. Ja, mega. Und was sind jetzt für neue Projekte eigentlich derzeit bei dir geplant? Beziehungsweise steht irgendwas vor der Tür irgendwie
jetzt aktuell? Jetzt gerade ist vor allem viel Stoffentwicklung. Mhm. Also wir haben ja jetzt Mitte März dieses Jahres haben wir den letzten Mal im Mond herausgebracht. Und seitdem habe ich vor allem sehr viel Freizeit genossen. Mhm. Weil wir haben ja wirklich, das war wirklich ein Marathon, also 3,5 Jahre quasi. Wir haben natürlich immer Anfang des Jahres so einen Monat Pause gemacht, aber dann war ja eigentlich dann ab Februar immer Skript schreiben, dann ein paar Monate und dann ein paar Monate drehen und dann Post-Production. Aber dann ging Post-Production und Dreh auch immer im Laufe des, August bis Oktober parallel immer weiter. Es war wirklich immer, gegen Ende des Jahres immer intensiver. Und wenn man noch Netflix dazu nimmt, waren es eigentlich 5,5 Jahre quasi ohne Pause, also ohne große Pause, sage ich jetzt mal, wo man einfach in diesem Rhythmus des wirklich sehr, sehr krass anstrengend zu arbeiten und natürlich auch seine Herzensprojekte umzusetzen. Ja, deswegen kannst du ja auch so viel Energie reinstecken. Aber jetzt ist zum ersten Mal wirklich für mich so eine Zeit gewesen, wo ich jetzt ein paar Monate einfach mal so richtig viel Ruhe hatte und habe einfach sehr viel Privatleben nachgeholt, Freunde getroffen, Filme nachgeholt und so Gaming auch, Games nachgeholt.
Ja, geil.
Viel unterwegs gewesen, auch so auf Events, Gamescom und solche Sachen. Ne? Und einfach ein bisschen so leben, Inspiration sammeln, das Leben aufsaugen.
Ja, cool.
Das war auch sehr wichtig. Aber ja, wie gesagt, jetzt gerade arbeiten wir an neuen Stoffen. Das ist einmal so ein, also ist alles noch überhaupt nicht irgendwie spruchreif und bis daraus irgendwas entsteht, das kann auch noch dauern. Mhm. Aber auf jeden Fall sind da, ist ein sehr recht großes Fantasy-Universum gerade in der Mache.
Mhm.
Aber auch ein paar Horrorstoffe. Das ist nämlich das Ding, wo ich es persönlich gerne mal, das ist das, was ich noch nie gemacht habe, außer so, nur so kleine Sprenkler, die dann hier und da mal in den Videos mal so einen leichten Horror-Touch hatten. Aber einen richtigen Horrorfilm, das ist noch so ein Traum, den ich unbedingt mal machen will.
Aber was für eine Art von Horror? Ist das dann eher so Suspense oder so? Oder ist es dann eher sowas, sage ich mal, in Richtung psychomäßig oder?
Wahrscheinlich ist das irgendwo so ein Genre-Mix aus Mystery. Ich mag Monster und Kreaturen, deswegen sind viele Konzepte beinhalten sowas. Zombies habe ich persönlich noch kein Konzept, weil Zombies-Filme denke ich mir so, es gibt so viele schon, die gut sind.
Ja.
Auch. Und auch viele, die schlecht auch sind, viele, ne? Aber es ist generell sehr, sehr aus. Ich suche irgendwie, also aktuell wirkt es aber auch ganz, ganz viel, was noch so grob ist, dass es noch gar nicht so richtig, das kann sich in so verschiedene Richtungen entwickeln, aber aktuell sind es eher so Konzepte, wo ich mir denke, ich irgendwie mal was anderes, was man noch nicht so gesehen hat. Danach suche ich gerade so ein bisschen. Aber es sind noch verschiedene Ideen. Es gibt so ein Horror-Konzept, was mehr so ein Survival-Trip ist, mit so ein Buddy-Story, zwei ungleiche Figuren, die sich anfangs überhaupt nicht ausstehen können, aber zusammen so ein Trip durch so einen Wald überleben müssen, wo alles mögliche gruselige, kranke passiert und dann natürlich zusammenfinden. So. Und der hat zum Beispiel ein bisschen mehr Comedy auch drin.
Statisten
suchen.
Ja,
dabei, ne?
Ja, definitiv.
Also, es gibt so ein paar Jäger, die den im Wald auflauen irgendwann. Erst so, man denkt, die sind freundlich, aber dann sind die so richtig, richtig schlimm.
Okay.
Da gibt es so ein paar
Figuren. Cool. Ja, aber da sind wir doch wie geschaffen für.
Jetzt kommt noch dein Ding.
Ja, genau. Also ich habe noch eine Frage gehabt. So, ich mag gern Wes Anderson. Also würde ich sagen, bin auch ein Fan von ihm.
Ja.
Auch von seiner Art von Regie. Und einfach von dieser Art Storytelling und wie er die Figuren entwickelt. Und inwiefern deckt sich das so mit deiner Regiephilosophie?
Boah, gute Frage. Wes Anderson ist schon sehr speziell, würde ich sagen. Also ich liebe Wes Anderson. Ich bin noch, ich weiß nicht, ob ich ein Fan bin, aber ich habe einen Großteil seiner Filme auch zu Hause auf Blu-ray und ich habe mir die mein Leben lang immer angeguckt auch. Ganz großartig. Aber er ist schon so wirklich so speziell, dass ich gar nicht weiß, ob ich wirklich viel von ihm in mir wiederfinde.
Ja.
Auch seine Figurenzeichnung ist ja auch irgendwie so sehr eigen gefühlt.
Ja, definitiv. Also Darjeeling Limited beispielsweise.
Oh, den liebe ich.
Also dieser Favorites. Film, der ist Tragikomödie. Boah, weißt du, du lachst, du weinst mit den Figuren. Mm. Und ich finde Owen Wilson, finde ich auch einen tollen Schauspieler.
Ja.
Also der spielt diese Rolle begnadet.
Mm.
Ja, also auch wirklich einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Und
ja, nice. Also Darjeeling Limited ist auch bei mir ganz weit oben. Auch Rushmore und Royal Tenenbaums finde ich ganz großartig.
Ja.
Und Moonrise Kingdom
finde ich auch sehr gut. Ja, Moonrise Kingdom war auch richtig cool. Habe ich auch gefeiert,
Es ist immer sehr spannend, weil er auch Comedy macht, ne? Irgendwie eine gewisse Art von Comedy, aber ja, wie du sagst, es ist aber auch irgendwie Tragik drin und es ist auch, die Figuren sind alle, die verhalten sich irgendwie alle erstmal so, wie man es nicht erwarten würde von normalen Menschen.
Ja, eben, also vielleicht ist es auch so ein bisschen Stichwort normaler Menschen, das Ding ist ja, haben wir auch drüber gesprochen, so dieses Ding ADHS ist halt bei mir auch am Start und das ist halt mich, catchen halt die Sachen oft, die halt abseits des Normalen
sind. Ja, verstehe.
Die so irgendwie da ein bisschen spezieller sind und ja, genau, das catcht mich dann einfach mehr.
Ja.
Das ist auch einer der Gründe.
Ja, interessant. Also ich glaube, was bei unseren Figuren natürlich auch ist, dass die sehr überzeichnet sind, so bei uns, ne? Natürlich sehr auf Comedy und aber dann irgendwie im Laufe der Zeit haben sie auch einen echten emotionalen Kern, der immer mehr rauskommt. Ja, vielleicht als gewisse Parallele, aber ja.
Ja, Olli, nächste Frage von dir.
Du drehst natürlich auch oft mit deinem Bruder Julian. Wenn Julian und du ein Projekt machen würdet, bei dem du für den Humor zuständig bist und Julian für die Tiefgründigkeit, wie würde das aussehen?
Oha, das ist interessant. Quasi Rollen getauscht. Wobei, klar, Drew ist natürlich hauptsächlich viel mehr, also deutlich vielfaches mehr für Humor verantwortlich gewesen als ich und ich wahrscheinlich auch hier und da mehr für manche tieferen Dinge und storylastigeren Dinge. Das heißt aber nicht, dass nicht du auch für gewisse Tiefgang-Sachen verantwortlich war oder aus von ihm kam oder auch der ein oder andere Lacher vielleicht sogar von mir. Aber ja, ist eine gute Frage. Ich habe mich damals nie als jemand gesehen, der irgendwas mit Comedy zu tun haben will, so im Studium. Ich dachte immer, das ist eine Königsdisziplin, mit der ich ganz weit Abstand nehme, weil ich sie wahrscheinlich einfach nicht kann. Aber ich habe jetzt schon Geschmack gefunden an Comedy die letzten Jahre. Das ist schon echt so eine coole Dynamik. Ich finde, glaube ich, das ist so ein, was ich daraus bereichernd finde, ist, dass man irgendwie auch ernsten Themen so eine gewisse, also man kann sich ernsten Themen mit Humor auf eine ganz gute Weise nähern.
Ja, total.
Und wie Wes Anderson im Endeffekt ja auch wenn er natürlich eine etwas andere Art von Humor hat. Und ich glaube, mein Bruder könnte auch was sehr, sehr Tiefgründiges entwickeln. Das hat man auch schon in den alten Videos so gesehen, weil wenn er oft so Story-Komplexitäten erschaffen hat und so Twists und Turns und sowas und wo man so 2-3 Mal drauf gucken muss. Aber ich weiß nicht, ob ich komplett alleine eine richtig eine komplette Komödie machen könnte. Okay. Ich glaube, vielleicht
immer eine Challenge.
Es wäre eine sehr große Challenge auf jeden Fall, ja.
Was macht denn die Zusammenarbeit mit deinem Bruder so besonders?
Ich glaube einmal, dass wir Brüder sind, dass wir uns quasi sehr schnell verstehen, was der andere meint, ohne dass man sehr viel erklären und beschreiben muss. Das ist immer sehr schnell zack, zack, zack. So, man muss ja beim Film, gerade als Regisseur, mit extrem vielen Menschen kommunizieren, weil man ja seine Vision, seine Vorstellungen ja teilen muss. Manchmal hat man was visuell in der Hand, kann das so zeigen manchmal, aber ist das ja auch so ein, man hat noch gar nicht so richtig konkret. Man spricht mit den Kostümmenschen, Make-up, mit den Leuten, die nach einer Kulisse suchen und alle möglichen Effekte sowieso. Effekte können ja auch auf verschiedenste Weise gedacht sein, ne? Und diese Kommunikation ist ganz schön anstrengend, wenn es so lang anhalten und so viel ist, auch wenn sie teilweise nicht auch Spaß macht und zu tollen kreativen Sessions führt mit anderen Departments und so, aber bei meinem Bruder und mir geht das halt, also es wird man so ganz viele Worte einfach überspringen, die man gar nicht braucht, um sich zu verstehen.
Blindes Verständnis.
Ja, genau. Ne? Aber man könnte auch sagen, also was dazu trotzdem noch kommt, ist, dass mein Bruder auch einfach jemand ist, der einen unglaublichen Drive hat. Der auch ein unglaubliches, Power, könnte man sagen, hat, aber auch unglaubliche Ideen, wodurch allein durch diese Faktoren, kreative Energie dahinter und diese Ausdauer, dass natürlich das auch eine unglaubliche Basis ist. Und ich würde auch sagen, dass ich eine sehr, sehr hohe Ausdauer habe, große Ausdauer, Durchhaltevermögen ist sehr wichtig bei so großen Filmprojekten.
Total. Ich meine, das merken wir tatsächlich so im Kleinen schon, so dieses Ding, jede Woche wirklich sich hinzusetzen und dran zu bleiben. Ne? Und, aber da ist auch irgendwie, finde ich, so, um da vielleicht zu uns nochmal kurz zu kommen, ich finde auch, wir haben auch unsere Rollen einfach dann so Yin und Yang, würde ich sagen, ne? So, wie hast du schon gesagt, ich bin manchmal das Überfallkommando und du bist dann eher so der ruhende Pol.
Genau.
Und das braucht man halt auch irgendwie.
Total.
Weil zwei gleiche würden nicht funktionieren, aber so, das hat sich auch direkt von Anfang direkt gefunden.
Wenn du wärst so wie ich, würden wir einschlafen? Ja. Und wenn ich so wie du, dann würden wir völlig überdrehen.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, das ist irgendwie, wenn es matcht, dann matcht es.
Ne? Ja, total.
Und diese Energie, genau. Und wenn die halt so, jeder die Energie vom anderen noch auffängt, mhm, so ein bisschen, dann entsteht was,
ja,
Tolles.
Ja, 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 total, ja.
Okay. Ja, ja, nächste, mhm, Frage, die einfach, ja, nochmal anschließt. Wie ist denn das Verhältnis zu Julian so Nebenfilme machen? Seht ihr euch oft und was zeichnet dich am Set aus und ihn?
Oh, okay, zwei Fragen. Einmal so eine private Frage. Mhm. Dadurch, dass wir die letzten Jahre so viel eigentlich nur gearbeitet haben in den Projekten, sehen wir uns quasi sowieso jeden Tag. Ja, wir haben uns, okay, jetzt jeden Tag gesehen bei diesen Projekten. Und aber das war dann natürlich alles hauptsächlich die Arbeit. Natürlich, ja, es gibt natürlich auch immer die ruhigen Phasen. Also man kann sagen, letzten Jahre waren es so, dass gerade der Anfang eines Jahres immer eher ruhig ist, mhm, wo man so langsam anfängt zu schreiben und noch ein bisschen mehr normalen Arbeitsablauf hat, könnte man sagen. Und dann, ja, weiß nicht, geht man schon doch ab und zu mal ins Kino, beziehungsweise ich versuche ihn immer, mhm, wieder so, komm mit. Und das klappt dann manchmal. Oder manchmal gucken wir auch zusammen einen Film oder eine Serie oder auch mal zu drei oder vier Leuten so.
Ja. Mhm. Streitet ihr doch manchmal, beziehungsweise wie geht's denn beim Streit bei euch ab?
Puh. Gute Frage.
Oder ist das überhaupt?
Ja, also ich glaube, im Privaten gibt's das, also gab es natürlich schon in der Vergangenheit, gerade mal wenn man so Kinder war, aber,
ja,
ne, aber so also privat, ja, wirklich kann ich mich gerade an gar nichts mehr erinnern in den letzten,
okay,
Jahren irgendwie. Aber es gibt tatsächlich auch mal Auseinandersetzungen im kreativen Bereich.
Ja.
Ne? Manchmal sieht man die Dinge einfach anders, wenn zwei Regisseure ja auch, wie er und ich, dann sehr, sehr klare Visionen haben.
Ja.
Oft geht das Werk ineinander. Ne? Oft ist, mhm, es einfach gleich, oft ist es einfach so ein Ergänzen. Mhm. Aber es gibt ab und zu auch so einen Punkt, wo es irgendwie dann doch ganz woanders hingeht. Und man denkt, nein, das muss aber so sein. Ja. Und denkt, nein, das muss aber so sein. Und da kann man mich dann schon mal streiten. Und am Ende findet man dann doch aber immer einen Kompromiss, eine, mhm, Lösung.
Ja.
Oder man sagt einfach, nee, okay, das stimmt, du hast einfach recht, dann machen wir es so wie du oder,
ja,
so wie ich.
Aber es gehört ja dann auch dazu irgendwo.
Ja. Genau.
Ja.
Total. Gerade,
ja,
bei sowas, was einem so sehr am Herzen liegt. Das ist ja auch, mhm, eine Sache, die,
ja, ja,
die man, wenn es nur ein Job wäre, dann ist es so, okay, ja, dann machen wir es einfach. Eine Hauptsache, wir sind, mhm, jetzt, mhm, fertig so. Aber dadurch, dass es einem so wichtig ist und für Drew natürlich noch wichtiger, weil er das halt noch viel, viel, viele, mhm, Jahre länger macht als ich, diese,
ja,
diese Figuren und Geschichten.
Klar.
Und ich bin jetzt mehr oder weniger neu dazu gekommen, aber das auch dann zu meinem Baby wurde,
ja,
steckt, mhm, man so viel Herzblut rein. Und das ist so wichtig, dass man dann auch wirklich, wenn man sich dann manchmal trennt von einer Idee, an die man, mhm, so fest geglaubt hat, ist das schon fast manchmal wirklich wie ein ja,
Schmerz.
Genau. So ein Herz, genau. Das,
ja,
Herzbrechen irgendwie,
ja,
auch so ein bisschen. Mhm. Und das ist auch so ein Teil, aber ich glaube, es ist ein normaler Teil von einer Filmproduktion.
Okay. Ja, definitiv. Also.
Loslassen so von Dingen, die einem, mhm, sehr wichtig waren.
Mhm.
Dann vielleicht merkt man, ah, aber es war doch richtig so. Oder,
mhm,
manchmal kann es auch sein, dass man denkt, ja, aber schon schade, dass das jetzt nicht drin ist oder, mhm, so. Ne?
Ja.
Ja, noch so ein größerer Name in der YouTube-Szene ist ja Rezo, der ja auch in Aachen unterwegs ist, beziehungsweise,
mhm,
lebt und auch viel mit deinem Bruder,
ja,
macht oder gemacht hat. Ich habe jetzt länger, glaube ich, nichts mehr. Obwohl, ja, der Podcast sowieso.
Hobbylos, ja.
Wöchentlich, genau, der Podcast Hobbylos. Hast du mit Rezo schon so eigene Projekte gehabt, so abseits von deinem Bruder? Oder,
oh,
war Rezo immer nur so eine Gastfigur?
Ja, also für mich ist er, Rezo, halt, was Projekte angeht, immer so eine Gastfigur, ein,
mhm,
ein Schauspieler für manche Szenen gewesen.
Ja.
Wir hatten bei Songs der Bohne mehr mit ihm, ja, als Wissenschaftler in seinem Labor. Und dann später dann nur noch einen kurzen Cameo als letztes Jahr, nee, dieses,
mhm,
Jahr noch gehabt. Aber ja, Projekte habe ich, glaube ich, nee, ich kann mich nicht erinnern. Ich hab zwar in der Vergangenheit auch mal hier und da so ein paar Werbevideos gemacht mit, also jobmäßig einfach,
mhm,
ne?
Mhm.
Noch lange vor Netflix, mit dem einen oder anderen Influencer, aber Rezo war nie dabei und ja, von daher so privat,
okay,
ab und zu mal bei Weg gelaufen, finde ihn total sympathisch und cool. Ich mag es, wenn wir die seltene Gelegenheit haben, mal Zeit,
ja,
zu verbringen.
Mhm.
Aber sonst am Set. Also ich weiß, das ist ja auf jeden Fall eine lustige Sache vielleicht dazu.
Ja,
wenn dann Situationen waren, wir sitzen da im Schnitt, im Büro, und mein Bruder und Rezo nehmen einen Podcast oder haben einen Podcast aufgenommen, mittlerweile ist auch nicht mehr da, aber dann gab es manchmal so lustige Situationen, wo dann halt sich du reinstürmt, so, Vorsicht, Rezo, komm, zeig ihm nichts. Und so,
okay,
kommst du so rein, was macht ihr denn da? Kann ich mal was sehen und so? Nee. Du musst warten, bis das Ding online ist. Das ist immer ganz witzig.
Das glaube ich, ja, echt gut.
Und mir ist gerade auch aufgefallen, dass sie eben noch eine zweite Frage gestellt, wie mein Verhalten oder unser Verhalten am Set ist.
Ja, genau. Also
genau, was euch auszeichnet. Also dich und dein Bruder, genau.
Ja, ich würde sagen, bei meinem Bruder auf jeden Fall. Ein bisschen
Unterschiede sind vielleicht auch am
ja, Set. Ich glaube, ich bin der ruhigere Mensch.
Ja.
So, ich bin jemand, der irgendwie sehr, sehr gut, selbst in schlimmsten Situationen, die Ruhe bewahren kann. Ich glaube, das ist so eine ganz gute Fähigkeit als Regisseur. Ansonsten bin ich immer sehr fokussiert und ich weiß immer ziemlich genau, was ich will und bin immer sehr involviert. Also ich warte nicht, bis alles fertig ist und sage dann, ja, dann mach mal.
Mhm.
Sondern ich gucke dann immer, ja, wir müssen aber hier noch gucken, wir müssen noch da noch gucken und wir müssen das noch machen, ist das Kostüm richtig und die Kamera, ist das und das und guck mal, ob wir mehr von hier was machen können. Also ich bin da immer sehr involviert in alle Bereiche, sehe das als Regisseur irgendwie. Es gibt ja Regisseure, die auch sagen, nee, ich vertraue meinen Departments, die machen das alles, ich konzentriere mich nur auf die Schauspieler. Aber ich bin selber gerne jemand, der, also für mich ist Regie führen eben den Film erzählen, die Geschichte erzählen als Film. Und Film ist halt nicht nur das Schauspiel, sondern es ist auch die Kamera, es ist die Kulisse, es ist das Kostüm, es ist die Musik, ist so alles. Und deswegen bin ich da, genau, jemand, der involviert ist. Bin nie laut. Ich bin immer sehr konzentriert, wie gesagt, sehr ruhig. Mein Bruder ist halt, glaube ich, mehr so Power am Set.
Ja.
Sonst aber auch lauter, nicht schreiend, aber ein bisschen dominanter vielleicht als ich. Wobei ich das nur aus meiner Perspektive wahrnehme. Ich höre halt ganz oft von Leuten, die mir dann sagen, wie krass, was für eine krasse Autorität ich am Set habe.
Okay.
Wo ich mir denke, echt? Merke ich gar nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich anders bin, aber dass ich wirklich sehr, also privat, deutlich lockerer bin und am Set irgendwie so, ja, irgendwie nochmal ein bisschen anderer Mensch bin.
Okay.
Ganz interessant. Und mein Bruder hat natürlich das Ding, dass er aber auch noch vor allem hier vor der Kamera noch actet. Der muss ja beides machen. Ja, das ist ja nochmal so eine Ultrabelastung, wo man auch sagen muss, das ist einfach beeindruckend, wie er das geschafft
hat. Und dadurch ist er wahrscheinlich am Set schon sichtbarer als du.
Ja.
Nee, absolut. Jetzt vielleicht mal so nochmal Stichwort Aachen. Ne? So, Aachen ist ja eine Großstadt mit Herz, aber ohne U-Bahn und Wasser. Was schätzt du an Aachen?
Also was ich sehr schätze, ist, dass man überall, fast überall wirklich zu Fuß hinkommt. Bin ich sehr entspannt. Es ist nicht klein, aber es ist auch nicht groß. Also hier in Aachen und es ist schön. Es gibt einige gute Läden, wo ich gerne esse. und natürlich ist es so, dass wir jetzt die letzten Jahre während der Produktion war ich jetzt auch nicht sehr viel unterwegs in Aachen. Ja. Ne? Viel jetzt erlebt. Also als Student habe ich natürlich sehr viel feiern, sehr viel trinken, sehr viel unterwegs und so in Aachen. Aber was ich halt doch beeindruckend fand jetzt in den letzten Jahren, wir haben ja fast alles von dieser Serie haben wir in Aachen gedreht und in der Umgebung. Ab und zu gab es ein paar Drehorte, wo wir ein bisschen rausgefahren sind. Zum Beispiel Schloss Merode, wo wir sehr viel gedreht haben.
Stimmt.
Aber sonst ist es wirklich toll, wie viele richtig coole Drehlocations man einfach findet in Aachen, von denen man gar nicht gewusst hat, dass sie existieren und wo man auch gar nicht denkt unbedingt, ach ja, ist ja typisch Aachen, sondern einfach, das ist jetzt das, was wir gerade für diese Szene oder diesen Film brauchen.
Ja. Hast du ja niemals woanders gelebt als in Aachen, oder?
Ich habe ein paar Jahre in Köln gelebt, tatsächlich. Okay. Nach dem Studium war ich nach Köln gezogen für einige Jahre. Habe ich auch sehr genossen, muss ich sagen. Ich wollte eigentlich auch da bleiben. Das war einfach so eine Vermietersache, dass ich da erstmal für unsere WG da aufgelöst wurde. Und dann war ich kurzzeitig, 2018, dann wieder in Aachen. Dachte ich kurzzeitig. Aber da habe ich auch in der Zeit nichts gefunden, was in Köln irgendwie... Ja. Bezahlbar war und hatten einfach echt einen Glücksgriff da die Jahre davor und dann fing es aber auch so langsam an, dass ich mit Drew zusammengearbeitet habe und der war in Aachen und oder wieder in Aachen. Drew hat auch in Köln gelebt, unabhängig von mir ein paar Jahre vorher, so ein bisschen zeitlich versetzt, aber ich habe mit Drew mehr gearbeitet, ich habe mit anderen Leuten mehr gearbeitet, die in Aachen gewohnt haben, wo ich dann irgendwann dachte, ja, aber warum sollte ich auch jetzt unbedingt auf Gedeih und Verderb wieder nach Köln ziehen und als Einziger immer hin und her pendeln. Vielleicht bleibe ich erstmal hier und dann war irgendwann Netflix und irgendwann Corona und dann war es irgendwie nicht egal, wo man quasi gelebt hat.
Ja.
Und das habe ich mich wieder sehr angewöhnt.
Vielleicht, wenn du dir eine Metropole aussuchen könntest, in der du künftig leben könntest und kreativ sein kannst, was wäre das und warum wolltest du die aussuchen?
Puh, schwierig. Also, ich meine, Köln finde ich immer noch attraktiv für mich. Mag ich sehr gerne als Stadt. Berlin
wäre mit Frankfurt.
Frankfurt, da war ich noch nie so richtig viel. Ist das, ich höre irgendwie immer
Frankfurt,
noch,
dass ich habe ja 7 Jahre in Frankfurt
gelebt. Na gut, Bahnhof müssen wir jetzt nicht
übersprechen. Nee, aber tatsächlich, ich habe ja wirklich da gewohnt. Ich habe die EZB, wo die neu aufgebaut wurde, habe ich die wirklich von Grundsteinlegung mitbekommen bis ein paar Jahre, wo die dann existiert hat und wie sich auch dieses Viertel dann da verändert hat.
Mhm.
super spannend gewesen, ne? Also, ja, wie sich so ein Viertel dann wandeln kann von eher so ein bisschen shabby, so total hip, hipstermäßig und ja, richtig geil. Also Frankfurt ist definitiv, finde ich, oft eine sehr, sehr unterschätzte Stadt.
Bestimmt, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, ja. Viele verbinden das einfach durch Dokus im Fernsehen nur mit Bahnhof und wie elendig das da ist.
Ja.
Bahnhofsviertel ist ja nur präsent, alles andere ist ja eigentlich gar nicht präsent.
Ach, das Bullshit, Frankfurt.
Außer ist vielleicht noch Fußball.
Ja,
Eintracht.
Frankfurt ist super grün.
Ja.
Und tatsächlich wirklich, du hast auch sehr, sehr viele, auch die kreative Szene ist groß und du hast einfach viele Möglichkeiten da. Auch so, du hast beispielsweise da auch den Hafenpark, der neu entstanden ist. Du hast den Main direkt vor der Tür und ja, ist tatsächlich, ich finde so, Frankfurt ist echt eine richtig geile, lebenswerte Stadt, habe ich auch schon in unserer Folge gesagt. Und ja, vor allen Dingen gerade vielleicht mit so nur einem Kind oder alleine, echt absolut lebenswert.
Interessant. Ich meine, jetzt Köln ist natürlich jetzt auch Medienstadt.
Film und
Fernsehen, sage ich mal. Ist wahrscheinlich so für Fernseh, Filme machen nochmal vielleicht nochmal eine interessantere Stadt.
Ja.
Ja, ich meine, weiß ich nicht, so vom Grundprinzip her.
Das stimmt natürlich. Genau, Frankfurt habe ich da nie so drin gesehen. Aber Frankfurt hat immer so die einzige Deutschstadt mit so einer richtigen Skyline, was ich auch immer attraktiv finde.
Ja.
Ich meine, Hamburg und Hamburg ist auch nochmal so eine Filmstadt. Hamburg mag ich auch gerne. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich so leben würde. Berlin wäre mir zu groß persönlich. Ich glaube, da würde ich mich so ein bisschen mich so ein bisschen verlieren drin wahrscheinlich. Aber sonst, wenn so im Ausland denken, dann würde ich dann mag ich Singapur sehr gerne. Gut, meine Mutter kommt auch daher und war schon sehr oft in Singapur, aber das ist so eine für mich wunderschöne und unglaublich moderne Stadt, von fast wie eine Sci-Fi-Stadt irgendwie.
Okay.
Und das Essen ist der Wahnsinn.
Passt
ja, genau. Das Singapur kann ich mir auch ein bisschen vorstellen, aber da ist leider nicht so eine große Filmindustrie.
Okay, das heißt, da würdest du dich dann eher nicht hinziehen.
Ja.
Was machst du denn so, wenn du nicht hinter der Kamera stehst oder gerade Videos schneidest? Oder?
Also ich gucke gerne Filme, ich zocke gerne, ich bin gerne mit Freunden unterwegs, mache Filmabende, gehe ins Kino, reisen auch irgendwie irgendwo, wobei ich dieses Jahr noch nicht großartig verreist bin.
Wo ging es letztes Jahr hin?
Also letztes Mal war ich auch in Singapur. Das war aber auch, der letzte Urlaub war aber auch 2022, glaube ich.
Oh, okay.
Ja, nee. Schon nicht 2023.
Ja, ja.
Ah, okay.
Immerhin. Aber ja, dann 24 haben wir es ja nicht geschafft, weil wir dann sind da so, so landunter. Und jetzt 25 hat jetzt, ich glaube, wahrscheinlich Anfang des Jahres werde ich jetzt wieder großartig verreisen. Aber ja, eigentlich so, ich bin so ein Mensch, ich kann sehr gut switchen zwischen Hardcore-Workaholic und Hardcore-Chiller.
Okay. Ja, das ist gut. Ja, das auf jeden ist gut. Fall. Könnte ich dich vielleicht zum Armwrestling auch bringen?
Armwrestling?
Ja, ich mache ja so, meine Leidenschaft ist ja Armwrestling.
Was ist Armwrestling?
Armwrestling kennst du noch Over the Top damals?
Nee.
Den Film mit Sylvester Stallone. Du stehst quasi dir an so einem Tisch, hast du so zwei Griffe, dann hast du Ellbogenpads und stehst dann da und so richtig Mann gegen Mann.
Aber nur mit den Ellbogen?
Ja, mit den Händen und das ist im Prinzip, das heißt zwar Arm drücken, aber letztlich eigentlich ist es ein Zielsport. Also im Prinzip, wenn du drückst, dann ist die Gefahr für einen Armbruch viel, viel höher.
Ah, okay.
Ist ein spannender Sport. Ich mache es jetzt halt knapp. Ich bin auch total durch Zufall dazu gekommen. Irgendwie.
Danke.
So mache es jetzt seit 4,5 Jahren. Und ja, macht mir auch riesig Bock. Und wir sind mittlerweile auch beim PTSV Aachen angeschlossen.
Mhm.
Also es ist verrückt. So ist zwar immer noch Nische, aber es kommen so 20 Leute sind da immer am Start.
Witzig. Aber ich weiß nicht, was das für mich ist. Meine Arme sind so dünn.
Ich lade dich auf jeden Fall. Also du bist auf jeden Fall herzlich eingeladen.
Danke, auch. Danke.
Ne?
Ja.
Aber wir waren ja eben noch beim Thema Beruf und privates Training.
Ja.
So, da sind wir schon bei der mentalen Gesundheit. Ne? Wie gehst du denn mit kreativen Tiefs oder so Reizüberflutungen um? Beziehungsweise, was hilft dir, dich da wieder rauszuholen?
Oh, gute Frage. Also ich glaube, so Reizüberflutung, weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal bewusst hatte.
Mhm.
Ich meine, das ist wirklich, also wenn man das noch nicht erlebt hat, dann wäre man wahrscheinlich, wenn man 2-3 Wochen ohne Filmerfahrung und so Projekte geht, auch wahrscheinlich Reizüberflutung, weil das einfach so viele Eindrücke sind. Ne? Also auch ganz egal, gar nicht wertende Eindrücke, aber einfach so viel. Allein, ich hab letztens einem Kumpel mal ein paar Videos gezeigt, die wir gemacht haben, der gar nicht so drin steckt. Für ihn war das Reizüberflutung, weil er meinte, boah, das ist aber auch schon so für eine moderne, für junge Leute gemacht, ne? So wie oft da die Location wechseln. Ne? Ich dachte so, echt? Ja, normalerweise beim Film bist du ja viel länger bei einer Location. Okay. Da kannst du dich so ein bisschen so reinfinden. Ich so, interessant. Ja, aber so was kreative Tiefs. Ich meine, es gibt immer natürlich Momente, so, wo man gerade beim Schreiben, ich finde Schreiben ist das Schwierigste, aber gleichzeitig finde ich es auch eine der most, wie sagt man das so, most rewarding Sachen, so erfüllendsten irgendwie. Aber da finde ich am stärksten, dass man wirklich mal so nicht Blockaden, weil man nennt das, glaube ich, ne, so Schreibblockaden hat. Oder einfach so, es kommt gerade einfach nichts raus. Irgendwie kommt nichts. Und dann kommt wieder unglaublich viel einen Tag später. Das finde ich, das passiert manchmal. Manchmal muss ich mich auch ein bisschen sonst zwingen. Also Drew hat dann immer so richtig gute Out-of-the-Box-Gedanken, wie man dann, wenn man irgendwie nicht vorwärts kommt, sei es in der Gruppe oder sei es, man sagt, ja, irgendwie komme ich, oder manchmal, man muss auch so sehen, wir haben zwar vier Leute, die schreiben, Drew, John, Josh und ich, als Writers-Team quasi, Writers-Room könnte man sagen, aber es gibt auch einfach aus Zeitgründen Situationen, wo man sagt, die zwei schreiben nur, die anderen machen Schnitt und sonst was. Oder nur einer schreibt gerade diese eine Szene, der andere schreibt die andere Szene, aus Zeitgründen. Das funktioniert auch manchmal ganz gut, manchmal ist das auch befreiender, alleine mal an einem Ding zu sitzen und so in diese Szene sich reinzufühlen. Aber manchmal geht es einfach nicht voran. Und dann hat mein Bruder meistens immer ganz gute so Gedenkanstöße, wo man dann, okay, dann lass mal aufhören hier, lass mal was ganz anderes machen, lass mal so und so rangehen. Lass mal einfach das, was wir haben, filmen. Jetzt im Wohnzimmer gucken oder im Büro, ne? Und gucken, ob beim Filmen vielleicht neue Ideen passieren. Oder beim Proben. Oder wir hören es auch mit der Szene und wir sammeln einfach ganz viele Gedanken zu diesem Punkt. Ja. Und dann einfach so, das ist echt ziemlich smart, auf sowas komme ich gar nicht.
Das ist, glaube ich, bei uns manchmal ein bisschen ähnlich. Ne? Also ich bin eher so derjenige, quasi mir kannst ein weißes Blatt geben und dann funktioniert es super gut. Dann habe ich halt irgendwie tak, 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 tak. Manchmal so ein bisschen, dass ich dann auf mich bremsen muss, aber das ist so dieses spontane, so ich liebe beispielsweise so Impro-Theater.
Interessant.
Habe ich auch selbst schon ein paar Mal gemacht.
Cool.
Und ja, so ins kalte Wasser schmeißen und gib mir ein Wort und keine Ahnung, dann kommt mein Gehirn und macht da was draus. Und manchmal auch sehr
spannend. Ist manchmal auch einfacher. Ne? Und das ist ja auch bei uns im Podcast so, wir verlieren uns da teilweise. Ne? Wir haben so grob die Fragen so oder die Themen, die wir so behandeln wollen. Aber im Grunde sind wir mehr oder weniger überwiegend so dazwischen unterwegs.
Ja, und ich glaube, das zeichnet halt uns irgendwie auch aus.
Genau.
Ne?
Und genau.
Ja, kann auch jetzt mal.
Und dann werden wir auch manchmal zu. Schmauberschutz zu großen Kindern.
Ja.
So,
ja.
Aber das sind wir jetzt beim Thema Kindheit.
Wir sind jetzt beim Thema Kindheit. Also wir hatten ja diese Folge Kindheit damals versus heute. Ne?
Genau.
Und du bist ja ungefähr so unser Alter, ne? Und in den 90ern quasi aufgewachsen. Mhm. Welche Serien und Filme hast du da so gefeiert? Und was gibt's davon, dass du heute noch vielleicht heimlich oder nicht heimlich schaust oder vielleicht sogar als Inspiration ist?
Oha.
Genutzt hast.
Ja.
Die du vielleicht in diesem Mann im Mond-Projekt vielleicht sogar
eingebaut hast. Serien und Filme. Ja, Filme natürlich ganz viele. Über Serien ist eher ein bisschen weniger, was mir einfällt. Aber es sind natürlich Sachen wie Akte X, fand ich früher toll.
Ah ja.
Okay.
Ja. Mulder und Scully.
Mulder und Scully, genau. Das habe ich auch mit meiner Mutter früher viel geguckt damals. Und es war auch so ein Ding, weil es war ja auch oft mal ab 16 oder ab 12 und man war vielleicht noch gar nicht so alt dafür, aber irgendwie zusammen mit der Mutter konnte man das auch gucken, weil sie es auch gut fand. Und das war ja auch so ein bisschen düster Horror, manchmal Mystery, dann aber auch Science Fiction und so, das fand ich super.
Ja.
Simpsons natürlich, ne? Das hat mich auch
begleitet.
Oh, was wir als Kinder, du und ich auch zusammen ganz viel geguckt haben, war Power Rangers.
Oh ja.
Ultra trashig.
Go, go,
Power Rangers.
Ja, genau das.
Super, ja.
Und das war einfach geil, diese Mix aus amerikanischem Highschool-Dings, aber diesem japanischen Kampf gegen Riesenmonster und so. Mit diesem Kung-Fu dahinter oder Martial Arts. Und das war schon irgendwie super cool.
Ich habe letztens noch den Titelsong von Sailor Moon gehört. Aber den deutschen, also das hier von früher auf Sat 1 oder so. Oder Kabel 1 oder so. Und da gab es ja einen extra Song oder ein extra Intro für. So, was aber gar nicht im Original genutzt wurde. Auf Deutsch halt gesungen. Aber das war cool.
Weißt du, wovon ich so oft ein Ohrwurm habe? Mila kann fliegen.
Stimmt.
Ja, das habe ich auch irgendwie so ein bisschen als Kind geguckt. Das war auch mal so eine kurze Phase, aber der ist hängen geblieben, der Song,
Definitiv. Da haben die Macher von diesem Song, die haben wahrscheinlich Millionen verdient damit.
Aber so als Inspiration, also inspirationsmäßig also, hast du jetzt.
Inspirationsmäßig auf jeden Fall. Ich meine, Power Rangers hat sich schon ein bisschen durchgezogen. Wenn man sich so anguckt, dass bei uns am Ende ja auch diese Santa der Boss, Zahnfee, Sandmann und Osterhase und der Mann im Mond, wie die kämpfen, das ist ja auch schon irgendwie noch, auch wirklich noch von Power Rangers auch ein bisschen inspiriert. Ja. Die Sprüche, die Art, wie man die in Szene setzt, das ist schon, Drew und ich haben immer schon davon geträumt, einen eigenen Power Rangers Film zu drehen. Wir haben damals sogar einen Kurzfilm für Power Rangers gedreht, das war als, wie nennt man das, Product Placement quasi, nicht Product Placement, Placement, einfach Placement, Werbung für den Power, da gab es irgendwann 2017, glaube ich, einen Power Rangers Kinofilm, okay, der leider nicht so gut lief, aber wir haben einfach den Auftrag bekommen, dafür ein YouTube-Video zu machen. Okay. Ah, durfte okay, aber keine Assets aus dem Film verwenden.
Ja.
Dann hat er mich gefragt, weil er natürlich weiß, wir beide Power Ranger Kindheit so. Das war, dann haben wir so einen coolen kleinen Film gemacht, wo einfach so, wir haben 6 oder 7 Teenager, inklusive er, also Teenager in Anführungsstrichen, natürlich waren die alle schon über 20, Ende 20 vielleicht teilweise. Aber anyway, in so einem Gymnasium einfach so episodenhaft jeder eine andere Superkraft entwickelt und dann damit irgendwie die Probleme, die er gerade in der Schule hat, lösen kann. Und am Ende gibt es dann so eine Art, ich glaube diesen Zordon bei Power Rangers, dieser der Lehrer und Chef von den Power Rangers, der die ganzen Teams zusammenbringt und denen die Aufträge gibt. Ja, ihr müsst jetzt wieder da kämpfen und da kämpfen und hier sind die Technologien. Den hatten wir dann auch unsere Version davon als Hausmeister getarnt, der mir sagt, ihr seid die Auserwählten, ihr müsst jetzt kämpfen gegen das große Böse, der neue Rektor in der Schule. Das war auch ziemlich, das kam auch ziemlich gut an. Ich bin letztens mal drauf gestolpert und dieser kurze von, weiß nicht, 10, 15 Minuten von 2017 hat 24 Millionen Views. Das ist auch verrückt. Weil ich auch dachte, okay, ich habe dann nochmal so die Kommentare gelesen, so von letzter Woche noch irgendwas, wo bleibt Teil 2 und so. Ja, also auch irgendwie inspirierend.
Dann? Ja. Nur sagen, neues Projekt.
Ja, genau. Mal
gucken. Ja, guck mal, er sagt, entstanden bei Lachen.
Ja, genau. Die Idee kam hier natürlich.
Genau. Aber sowas, was Filme anbelangt, ich glaube, in den 90ern gab es auch ganz schön viele. Jurassic Park zum Beispiel, der hat mich auch ganz krass geprägt. Ah, geil, das T-Shirt. Nice,
Das ist doch geplant, ihr habt euch doch abgesprochen.
Ja, eben noch im Auto.
Ja, oder Hook, war es auch 90er noch?
Spielberg
generell,
sehr
inspirierend. Oh, Das waren auch diese Filme, die einen so richtig entführt haben in andere Welten.
Genau,
dieses,
genau.
Dieses Märchenhafte, genau. Und das war ja auch genau diese Art von Film, wo ich dann denke, das ist für mich das Beste.
Spielberg.
So Eskapismus. So, klar, es gibt auch großartige Filme, die einfach nur im Hier und Jetzt spielen und einfach komplett ohne übernatürliches Auskommen. Aber ich gucke mir lieber Jurassic Park an, wo ich Dinosaurier sehen kann und dieses Gefühl habe, ey, das könnte ja wirklich so sein. Mhm. Oder mit Hook da, mit Peter Pan, am Nimmerland fliegen und,
ja, total, und sowas. Ne? Ich meine, so Peter Pan, so dieses Ding haben wir mal irgendwie gesagt, ich glaube, so dieses Peter Pan-Komplex, so dieses Ding, dass man nicht erwachsen werden will.
Ja, stimmt.
Das fühlen wir schon sehr.
Ja. Habe ich das damals geguckt? Ich kann mich nur an Peter Pans Flight im Disneyland
Attraktion,
wo der mit diesem Ding da über diese Dächer und so fliegt. Das hat mich auch so geprägt, irgendwie diese Bahn, komischerweise. Das ist so das Einzige, was ich noch so in Erinnerung habe, was Peter Pan betrifft. Aber jetzt so die Serie, doch, ja, wahrscheinlich auch geguckt.
Die 90er hatten es schon geil. Also mir kommt jetzt gerade Cool Runnings, kennt ihr den noch?
Ja, den habe ich, glaube ich, mal vielleicht halb gesehen. Der
mit der Bob,
mit der Bob-Bahn.
Auch eine coole Message. Weißt du, so dieses Ding, dass du es halt irgendwie schaffen kannst, auch wenn du halt nicht die besten Voraussetzungen hast.
Finde ich echt richtig. Stimmt, das war auch ein cooler Film. Oder auch einer, der mich sehr geprägt hat, da gehe ich jetzt gerade ab vom Fantasy wieder, von meinem Fantasy-Argument gerade, Pulp Fiction.
Oh ja, definitiv.
Der hat mich umgehauen damals, auch als Teenager.
Den habe ich lange Zeit nicht geguckt, den habe ich erst mit Anfang 30 das erste Mal gesehen.
Ich glaube ich auch.
Na, also weil das war auch sowas, so, wo ich dachte so, boah, das kann nicht sein, dass du Pulp Fiction noch nie gesehen hast. Und da habe ich mir den angeguckt und da habe ich gedacht, boah, da hat dir auf jeden Fall noch gefehlt, richtig
geil. Ja, guter Film, ja.
Was mich auch geprägt hat, war in den 90ern, ich meine, das hat ja schon früher angefangen, 1979 sogar, in meinem Geburtsjahr, Halloween-Reihe.
Ah, und Michael Myers.
Michael Myers, Das habe ich damals echt. Ich hatte auch alle auf DVD, Uncut. Genau. Jeder Film.
Ach, geil,
und das zog sich ja seit 1979, glaube ich.
Ja, ich meine auch.
Der erste Teil raus.
Ich meine auch, ja.
Und dann zog sich das ja wirklich bis noch vor ein paar Jahren war der letzte.
Es gab immer was Neues.
Es gab immer was Neues. Und wurde auch von Rob Zombie übernommen, ne?
Ja. Das mochte ich aber auch noch, muss ich sagen.
Ja, die waren auch gut. Aber dann hat es nachgelassen.
Danach, ne?
Dann hat es irgendwie. Dann war es nicht mehr so.
Stimmt.
Aber da kommen wir zur Schnellfrage.
Ja, genau. Sagen, oder? So ein kleiner Abschluss.
Genau. So, einfach nur zwei Antwortmöglichkeiten.
Ja. Also nur die Antwort sagen?
Ja, du kannst auch kurz eine Begründung machen, wenn du irgendwie eine hast. Also, erste Frage ist Captain Picard oder Captain Kirk?
Picard auf jeden Fall. Ich war nie ein Star Trek-Fan, aber mein Vater, das habe ich ab und zu mal mitgeguckt. Und ich finde Picard, oder vielleicht auch Next Generation, einfach inhaltlich interessanter, weil anspruchsvoller und Science-Fiction-artiger, philosophischer und so. Deswegen Picard.
Okay, cool. Dann Marty Scorsese oder Steven Spielberg?
Oh ja, Spielberg, 100%. Ich bin Spielberg-Kind. Marty Scorsese macht auch großartige Filme, aber keiner hat mich jemals so geprägt wie die besten Spielberg-Filme und es ist einfach eine andere Art von Geschichte erzählen. Ja. So, ne?
Okay, cool.
Okay, Blank & Jones, falls du es kennst, oder absolute Beginner?
Boah.
Blank & Jones nur, ist aber schon, oder?
Ich bin so schlecht mit was Musik und so.
Blank & Jones war ja so Techno-Trance. Yes. Ja.
Ich würde sagen, absolute Beginner.
Okay. Yes.
Da bin ich eher Blank & Jones. Okay. A-Team oder Knight Rider?
Oh, beides nie gut gesehen. Oh, da schockiere ich jetzt vielleicht so.
Okay.
Aber ich habe tatsächlich sehr wenige Realserien oder vielleicht gar keine aus den 80ern oder 70ern gesehen. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, schon als Kind, das Zeichentrick geht immer.
Ja.
Ne, und Film, ne, mit echten Schauspielern, das muss halt Film und Kino sein, eine hohe Qualität haben. Mhm. Und TV-Produktion mit echten Schauspielern war für mich immer irgendwie. Der Look war für mich, ohne es genau benennen zu können, aber zu billig. Konnte ich nicht. Okay. Ich konnte es nicht gucken.
Also damals fand ich das cool, aber wie gesagt, heutzutage ist es so, das ist halt eher so Trash-mäßig. Ne? Weißt du, du guckst A-Team und Knight Rider und denkst dir so, ja, nee, ist klar.
Ja, ich fand beides cool. Ich konnte mich gar nicht großartig entscheiden. Ich war eher Knight Rider.
Ich war eher
A-Team. Weil es doch so würde, weil A-Team war ja wirklich so im Hier und Jetzt. So.
Ja.
Es war teilweise auch übertrieben dargestellt. Aber so Knight Rider mit diesem sprechenden Auto, das war dann wieder so ein bisschen, hatte wieder so was Übersinnliches irgendwie.
Ja, so ein bisschen futuristisch.
So ein sprechendes Auto. Und das fand ich einfach so, dieses sprechende Auto.
Ja.
Ne? Da, mit dem der kommunizieren konnte über seine tolle Uhr und so. Ne? Und
ja, das ist schon cool.
Man hat dem natürlich abgenommen, dass das der Realität entspricht. Damals so in jungen Jahren. Ja.
Boah, jetzt nur eine super spannende Frage. Stichwort Humor. Wen hättest du lieber als Chef? Bernd Stromberg oder Thorsten von die Discounter?
Boah.
Hast du letztens erst reingeguckt.
Ja. Genau, hast du mitbekommen, ja. Genau, ich habe Discounter tatsächlich erst vor kurzem entdeckt und sehr gefallen.
Mega geil, oder?
Mega geil. Ich habe es in wenigen Tagen durchgesuchtet. Boah, ich würde jetzt mal sagen, tatsächlich Thorsten von Discounter. Ich glaube, also Stromberg ist halt einfach wirklich da, da leidest du ja wirklich auch über längere Zeit drunter. Und Thorsten, der hat aber auch so dann doch sehr viele menschliche Seiten.
Ja.
Dann doch irgendwo so eine gewisse Kumpelhaftigkeit.
Ich kann mich noch vage daran erinnern. Ich habe das ja ich hab nur eine Folge oder ein, zwei Folgen mal gesehen
davon. Ja, Thorsten, grandios, weißt du, hier den.
Den
Wachmann, den er dann quasi so wie sein Sohn war.
Ja.
Aber irgendwie doch nicht.
Ja, das ist auch Jonas. Sohn. Das ist auch so großartig. Ja,
voll, definitiv. Also, ich fand Discounter, finde ich eh eine grandiose Serie.
Ja.
Diese Idee einfach. Und das ist ja wirklich auch viel nicht gescriptet.
Ja, genau, improvisiert.
Feier.
Ne,
und.
Ja, der ganze Cast auch richtig gut funktioniert.
Ja.
Und auf jeden Fall Jonas war ein Highlight, Thorsten war ein Highlight, Nura fand ich auch super.
Oh ja, definitiv. Ich meine so tatsächlich, was cool war, dass sie auch so ein bisschen irgendwie, auch diese Rapperin da ja auch so ein bisschen gespielt hat. Auch, ne? Und das war auch schon sehr, sehr geil.
Ja, großartig.
Ja.
Ein Tag im Dschungelcamp oder ein Tag Babysitter für unsere... zusammengerechnet 5 Kinder.
5 Kinder insgesamt, wow.
Ja. Boah. 3, 2.
Krass.
Überlegst du gut.
Wie alt sind die?
Ja,
deine sind?
Meine sind 6, 8, 10.
Mhm.
Meine 3 und 6.
Mhm. Okay, also keine Babys, das ist ja quasi, glaube ich, gar nicht zu handeln, ne?
Oh.
Oder ist das einfacher?
3-jährige Tochter.
Okay, das ist noch sehr jung, ja. Aber ich würde einfach sagen, Babysitter. Ich glaube, Dschungelcamp ist das Schlimmste. Gar
nicht, also guckst du auch nicht.
Ich guck das auch nicht, aber ich glaube, da würde ich niemals drin sein. Aber ich glaube, mal Babysitter spielen.
Ja, würde ich sagen, da hast du einen Job.
Ich zeig den Songs der Bohne.
Hast ja gerade nicht so die Projekte am Start.
Ja, genau.
Hast das ja mal zeitlich.
Damn, jetzt bin ich in der Falle.
Kommen wir drauf zurück. Ihr habt's gehört. Na, ja, mega cool.
Super. Gut.
Boah.
Das war eine Reise, oder?
Ja,
das war gefühlte Zeitreise.
Ach, ja, krass, toll.
Cool, und vielen lieben Dank.
Geile Folge, echt.
Ich fand's auch, hat echt Spaß gemacht. Das war echt so, echt viele Themen. So viele Themen, aber auch irgendwie super.
Teilweise deeper, teilweise dann mal wieder nicht, aber es war gefühlte Zeitreise.
Ja, definitiv.
Ja.
Vielen lieben Dank. Dann sind wir am Ende der Folge.
Ja.
Ich danke euch für die Einladung.
Sehr gerne wieder.
Gerne. Wenn
das nächste Projekt ins Haus steht.
Ja.
Definitiv.
Ja, cool. Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Dann tschüss. Bis demnächst.
Ciao.